Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Nicht nur das Maskottchen war ziemlich aufgeblasen bei der Eröffnungsfeier der WM in Katar. Gleich werden wir über die Inszenierung dort sprechen. Dann gab es am Abend in Berlin ein neues Theaterstück und eine alte Barockoper. Und in München erregt eine ziemlich bizarre Antisemitismusdiskussion über ein Theaterstück die Gemüter. Jetzt also ist sie eröffnet, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sehr viel Kritik gab es ja im Vorfeld an dem Emirat, auch an der FIFA. Die Situation der Menschenrechte, die Ausbeutung der Arbeitsmigranten, die tödlichen Unfälle auf den Baustellen, die Korruption, die ganz offensichtlich im Spiel war bei der Auswahl des Gastgebers Katar durch die FIFA. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen viel darüber berichtet. Nun also wollen wir über diesen Tag sprechen, über die Inszenierung der Eröffnungsfeier, über die Reaktionen und Emotionen der Fans. Zu mir ins Studio gekommen ist Inga Hofmann. Die Sportjournalistin arbeitet für den Berliner Tagesspiegel im Ressort Sport und auch im Queerspiegel. Frau Hofmann, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Eröffnungsfeier war ja schon mal ein Superlativ. Keine Eröffnung der Fußball-WM hat, glaube ich, so lange gedauert wie diese Eröffnung, mehr als 30 Minuten. Was war das für eine Show? Wie haben Sie das erlebt am Bildschirm?
Also mich hat die Show total an die Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen erinnert. Ich fand sie auch gigantisch. Ich glaube, sie hat nochmal sehr gut vor Augen geführt, wie sehr Katar dieses Turnier nutzt, um sich selbst zu inszenieren. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Eröffnungszeremonie auch diesen Gigantismus, für den ja die FIFA mittlerweile steht, ganz gut wiedergespiegelt hat.
Gigantismus heißt auch Hightech. Da war viel Technik im Spiel.
Absolut, super viel Technik und auch irgendwie sehr eindrücklich dieses gigantische Maskottchen, dieses Leintuch, was auf eine unangenehme Weise auch an so ein Leichentuch, an die ganzen toten ArbeiterInnen erinnert hat, reinschwebte. Also es war gigantisch, modern und ja.
Der Reporter Bellaretti hat gesagt, das sei 20 mal 60 Meter groß, dieses Maskottchen, das da sich herabsenkt und dann auch irgendwie schwebte, wahrscheinlich irgendwie mit Helium aufgeblasen. Also insgesamt ziemlich aufgeblasen, diese ganze Veranstaltung.
Wahnsinnig aufgeblasen und gleichzeitig auch total beklemmt, finde ich, wenn man weiß, dass für dieses Stadion, dieses Al-Bayt-Stadion, viele ArbeitsmigrantInnen total gelitten haben, womöglich auch gestorben sind. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die haben auch nachgewiesen, dass beim Bau dieses spezifischen Stadions Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, Pässe konfisziert wurden, Löhne nicht gezahlt wurden. Also ich finde, da schwingt auch immer so eine Beklemmung mit.
Ein bisschen durch diesen Abend oder durch diese Eröffnungsshow geführt hat der amerikanische Schauspieler Morgan Freeman, 85 Jahre alt, schon eine imposante Figur. Und der hat auch so ein paar Themen angesprochen. Also es wurden diese Stichpunkte natürlich erwähnt, Toleranz, Respekt, Inklusion, Diversität. Wie glaubhaft war das für Sie, Frau Hofmann?
Also ich finde, man hat ganz gut gemerkt, dass Katar durchaus die Kritik aufgegriffen hat der letzten Monate und dem auch natürlich irgendwie was entgegenbringen wollte. Für mich war es total bizarr, wie oft da Begriffe wie Vielfalt und Inklusion durchs Stadion trompetet wurden. Gerade auch im Wissen, dass eben die katarische Politik, die Gesetze überhaupt nicht dafür stehen. Und sinnbildlich dafür fand ich auch, dass der Emir ja zwischendurch in seiner Rede meinte, dass Al-Bayt, dieses Stadion, ist für alle da, soll diese Vielfalt widerspiegeln. Und wenn man sich dann aber vor Augen hält, wie viele Minderheiten, wie viele Gruppen ausgeschlossen werden, ne? Wenn man dann die Kriminalisierung queerer Menschen, an die Unterdrückung von Frauen denkt, dann ist es auf jeden Fall kein Stadion für alle.
Apropos Glaubhaftigkeit, wie schätzen Sie denn die Stimmung unter den Fans ein? Da wurden ja auch im Vorfeld ein paar Stimmen eingesammelt, das machen die Journalisten so und die waren ja alle ganz euphorisch und ganz guter Stimmung. Jetzt ist natürlich auch bekannt geworden, dass es ja auch gekaufte Fans gibt, also die kriegen den Flug bezahlt, die kriegen Übernachtung bezahlt und die Tickets bezahlt. Also wie glaubhaft ist denn so eine Fankultur, die so eine positive Ausstrahlung rüberbringt?
Ja, ich finde es total schwierig einzuschätzen, weil natürlich einerseits irgendwie diese Berichte kursieren über gekaufte Fans, über mehrere hundert Fans, die Katar bezahlt, dorthin holt, die gute Stimmung verbreiten sollen, die in sozialen Netzwerken Stimmung machen sollen. Das steht so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass da auf jeden Fall, das hat man heute auch beim Spiel von Ecuador, Katar gesehen, auch auf jeden Fall Fans vor Ort sind. Ich glaube, das bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie sich da die Stimmung vor Ort entwickelt und auch wie die Zusammensetzung ist.
Nochmal zu der Eröffnung zurück. Mir ist aufgefallen, ich habe das auch gesehen am Bildschirm, dass da eigentlich keine Frau zu sehen war. Also da haben zwei Sänger und dann die Reden und so ein paar Vortänzer, aber Frauen nur im Tanzensemble. Also auch das finde ich ein Manko, ein Fehler, ein Versäumnis. Aber wahrscheinlich typisch.
Absolut, das ist mir auch aufgefallen, dass auf jeden Fall, mir sind auch viel mehr junge Männer aufgefallen als Frauen. Und das zeigt natürlich auch, dass dieses Al-Bayt-Stadion keine Vielfalt abbildet.
Menschenrechte, Homosexualität, Sie haben es angesprochen, das Thema, Frau Hofmann. Wenn wir jetzt an diese One Love Armbinde denken, die der deutsche Kapitän Manuel Neuer ja tragen wird, wird das international für Schlagzeilen sorgen? Wird das vielleicht auch ja Nachfolger haben?
Ich finde die Geschichte, die hinter dieser One Love Armbinde steckt, ganz spannend. Also ursprünglich wurde die ja sehr, wie ich auch finde, zu Recht kritisiert, weil sie eben nicht die Regenbogenflagge abbildet, sondern so eine Zusammenstellung bunter Farben. Und da gab es ja ganz, ganz viel Kritik innerhalb Deutschlands für, dass eben Manuel Neuer und man muss dazu sagen, auch andere europäische Fußballverbände sich entschieden haben, die zu tragen. Jetzt wurde die aber so ein bisschen politisiert, dadurch, dass die FIFA diese One-Love-Armbinde eben verboten hat und eigene Armbinden eingeführt hat. Das heißt, mittlerweile hat, denke ich, diese Armbinde schon Potenzial, irgendwie zu politisieren, für viel Aufruhr zu sorgen. Es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie die FIFA jetzt darauf reagiert.
Interessant ist ja vielleicht auch an diesem Tag ein Blick auf Twitter, Frau Hofmann. Twitter hat ja für irre Schlagzeilen gesorgt in den vergangenen Tagen. Seit heute darf auch Donald Trump wieder auf Twitter loslegen. Welche Ausschläge gab es denn auf Twitter jetzt zur Eröffnung der WM? Und da gab es ja schon so Unkenrufe, dass vielleicht die ganzen Server da in die Knie gehen.
Ja, also bisher noch ist die Nacht noch nicht vorbei. Mal gucken, was die letzte Stunde noch passiert. Aber genau, bisher ist der keine Server in die Knie gegangen. Ja, mir ist aufgefallen, dass bei der Rede von Gianni Infantino, dem FIFA-Boss, gestern es ganz, ganz viel Kritik auf Twitter gab. Es wurde sich wahnsinnig viel ausgetauscht über seine problematischen Aussagen. Es kursieren auch Hashtags, jetzt wie zum Beispiel WM der Schande. Also Twitter spielt auf jeden Fall noch eine Rolle bei der Auswertung dieser WM.
Er hat ja auch wirklich gesagt, also ich finde das unglaublich, heute fühle er sich wie ein Katarer, wie ein Araber, wie ein Afrikaner, wie ein Homosexueller, wie ein Beeinträchtigter. Was ist das denn? Ist das anmaßend? Ist das aneignend? Ist das Vereinnahmung? Wie werten Sie so eine Geste, so einen Spruch, so ein Sprücheklopfen?
Es ist völlig anmaßend, es ist völlig bizarr. Ich konnte das auch erst gar nicht glauben. Ich dachte erst, es wäre ein Fake, als ich das gesehen habe. So anmaßend fand ich das. Es ist leider nicht überraschend. Also Infantino hat in den letzten Monaten schon einige Klopper rausgehauen. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig schockierend. Und ich glaube, mehr verhöhnen kann man die Kriminalisierung queerer Menschen, die Unterdrückung von Frauen und die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderung nicht.
Also die WM, die Fußball-Weltmeisterschaft, ist politisiert, ohne Wenn und Aber. Und das bleibt auch so, selbst wenn die tollen Spiele jetzt losgehen.
Definitiv. Ich denke, man hat es bei der Eröffnungszeremonie sehr gemerkt, wie aufgeladen diese WM ist. Ich denke auch, es wird in den nächsten Wochen noch ganz, ganz viel Debatten geben. Auch sicherlich, falls Spieler tatsächlich Protestaktionen umsetzen. Und ich denke auch, Menschenrechtsorganisationen werden dafür sorgen, dass diese Themen nicht unter den Tisch fallen.
Die Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Inga Hofmann war das, Journalistin. Sie schreibt unter anderem für den Queerspiegel und das Sportressort im Berliner Tagesspiegel. Frau Hofmann, Dankeschön.
Vielen Dank.
Yael Ronen ist eine israelische Autorin und Regisseurin. Sie lebt in Berlin und hat am dortigen Maxim Gorki Theater schon eine ganze Reihe Stücke herausgebracht. Sie hat sich in letzter Zeit aufs Geschichtenerzählen verlegt. Das hat unser Kritiker André Mumot beobachtet. Und jetzt hat Ronen zusammen mit der Schauspielerin Orit Namias ein neues Stück herausgebracht, Blood Moon Blues. Und darin wird wohl auch wieder eine Geschichte erzählt. Gleich der Anfang des Stückes deutet es an.
Vor langer, langer Zeit, so erzählte mir meine Mutter, gab es ein sehr altes Ritual. Beim ersten Blutmond des Jahres sammelten die Frauen das zerbrochene Geschirr aus ihrem Haus und begruben es, zusammen mit dem Samen einer roten Rose.
Der Anfang des Stückes Blood Moon Blues von Yael Ronen und Orit Namias. Die Uraufführung am Abend war am Maxim Gorki Theater in Berlin und zu mir ins Studio gekommen ist André Mumot. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Dieser Klang der Musik, die wir gehört haben, dieser Anfang einer Geschichte, die führt uns in die Ferne. Wovon erzählt denn das Werk?
Ja, das beginnt ja relativ mystisch. Wir haben das gehört mit so einer alten Familientradition und so einer dunkeldreuenden Musik. Und man denkt, da kommt so einiges Unheimliches fast auf uns zu. Eigentlich ist dann aber das Gegenteil der Fall. Was diese beiden uns erzählen, also Orit Namias, die Schauspielerin, die Performerin, und Jarl Rohnen, ist eine ganz klassisch erzählte Familien- und Beziehungsgeschichte, wie wir das konventioneller uns kaum vorstellen können im Theater. Da geht es um so eine Art Familienzusammenführung in der Wüste. Genauer genommen ist es die Geschichte einer Frau, die sich in diese Wüste in einem Aschram in Israel zurückgezogen hat, dort mit einem sehr, sehr jungen Liebhaber lebt und nun ihre ehemalige Lebensgefährtin und ihre Tochter zu sich bestellt, um nochmal so ein paar Konflikte in dieser Familiengeschichte aufzuarbeiten. Das kennen wir aus vielen Stücken in ähnlichen Variationen. Und es passiert auch hier an diesem Abend genau das, was man sich so vorstellt. Konflikte kochen hoch, es gibt große Auseinandersetzungen und Versöhnungsversuche.
Also die Hauptfigur, die hatte einen Geliebten und eine Geliebte?
Richtig. Ja, also da ist sie nicht sonderlich entschieden. Es ist ein Stück über moderne Figuren, das muss man klar sagen. Aber für den Gorki-Zusammenhang, in dem das stattfindet, wo wir eben die ganzen aktuellen Debatten über Rollen, Muster, über Gender-Theorien und so weiter ständig eigentlich auch auf die Bühne gebracht bekommen, ist das ein erstaunlich unpolitischer Abend. Das ist also das Erste, was mir aufgefallen ist. Da geht es nicht um die großen Debatten, die wir normalerweise führen, wenn es ums politische Performance-Theater geht. Hier haben sich diese beiden, Orit Namias und Jarl Rohnen, wirklich dazu entschlossen, sich aufs Private zurückzuziehen und den Konflikt aber auch ganz, ganz genau und psychologisch akkurat auszuformen.
Rohnen ist ja bekannt für ihren sehr speziellen Humor. War das jetzt auch wirklich ein unterhaltsamer, vielleicht sogar witziger?
Ja, ich habe zwischendurch gedacht, würde auch perfekt in ein Boulevardtheater passen, zumindest wenn der Schluss ein bisschen, sagen wir mal, mehr dem Happy End zugeneigt wäre. Das ist er nicht, ohne zu viel verraten zu wollen, aber das ist ein ungeheuer süffig und auch sehr clever geschriebenes Stück. Da steckt auch sehr viel konventioneller Dialog drin, aber auch einiges, was sehr scharfsichtig ist, was sehr witzig formuliert wird. Und dazu muss man natürlich auch erwähnen, dass Orit Namias eine sehr spezielle Performerin ist, die diese Mutter dann eben spielt.
Was ist da das Spezielle?
Sie bringt eigentlich immer ihre eigene Persönlichkeit auf die Bühne. Dafür ist sie berühmt. Hier hat sie jetzt sich selbst zusammen mit der Regisseurin eine richtige klassische Charakterrolle geschrieben, wo sie also im klassischen Sinne spielen kann. Sie bleibt aber stark sie selber dabei als Performerin. Und das ist hinreißend anzusehen und anzuhören. Sie wechselt immer vom Deutschen ins Englische hin und her. Das kennen wir auch von ihr. Sie ist ungeheuer witzig. Sie kann wahnsinnig schlagfertig diese Dialoge spielen, aber ist dabei auch sehr berührend, wenn sie weint und wenn sie eine ganz authentische Emotion da auf die Bühne bringt, wird aber auch perfekt unterstützt von Aysima Ergün, Doğa Gürer und Vidina Popov, die die anderen drei Rollen spielen.
Jetzt haben Sie sehr intensiv beschrieben, was Sie da gesehen haben. Allerdings die Szenerie haben Sie noch nicht beschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Wüste abgebildet war.
Naja, doch, es ist tatsächlich eine Wüste abgebildet. So eine Steinlandschaft aus gelben Felsblöcken, die da etwas symbolisch herumstehen. Und dann werden da in den Hintergrund Filmprojektionen projiziert. Also da sind dann Wölfe zu sehen und Skorpione und Adler, die da über den Hintergrund schweben. Das ist so ein kleines bisschen künstlerisch angehaucht, was der Abend eigentlich so gar nicht bräuchte, weil er sehr bodenständig ist in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt.
Und das Politische, das haben Sie nicht vermisst? Also heute Fußball-Weltmeisterschaft, Frage der Menschenrechte, der Sexualität, das spielte keine Rolle.
Das spielte alles überhaupt keine Rolle. Es hat mich auch ein bisschen irritiert, weil es das Stück ja auch in Israel spielt. Also auch da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben. Es wurde auch in der Ankündigung des Stückes gesagt, es geht auch ein bisschen um die Migrationsgeschichte der Hauptfigur, die eben zwischen Deutschland und Israel hin und her wechselt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht hier, und das ist durchaus auch erfrischend, um die Figuren und ihre psychologischen, psychischen, familiären Probleme und die tiefe Darstellung dieser Figuren. Und das ist wirklich hinreißend gemacht. Da gibt es Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungsszenen zwischen den Darstellerinnen vor allen Dingen, die wahnsinnig unter die Haut gehen und gleichzeitig aber sehr lustig sind und auch tiefe und unbequeme Wahrheiten über das Verhältnis von Eltern und Kindern, insbesondere von Müttern und Töchtern, auch beinhalten. Das ist konventionell, ja, aber es ist dann erfreulicherweise gar nicht sentimental und kitschig, sondern es hat eine Schärfe, es hat auch eine Härte der Auseinandersetzung und es führt eben auch nicht in ein kitschiges, unglaubwürdiges Happy End.
Blood Moon Blues von Jarl Rohnen und Orit Namias am Gorki-Theater in Berlin. André Mumot hat für uns die Uraufführung besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der französische Filmemacher Jean-Marie Straub ist tot. Er starb heute im Alter von 89 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz. Straub drehte zahlreiche Filme gemeinsam mit seiner Partnerin Danielle Huyer, die bereits 2006 starb. Mit ihrem emotionslosen Stil setzte das Duo vorzugsweise literarische Vorlagen von Kafka, Böll, Malraux und Hölderlin um. Sie lehnten Kommerz und Konventionen ab, leisteten dem Mainstream-Kino, Hollywood und dem Starsystem Widerstand. Mit der Chronik der Anna Magdalena Bach von 1968 gelang ihm einer seiner größten Erfolge. 2017 wurde Straub beim Filmfestival in Locarno für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Kim de Horizon hat für das Erstlingswerk Blutbuch in seinem Heimatland Schweiz die höchste Literaturauszeichnung erhalten, den mit umgerechnet rund 34.000 Euro dotierten Schweizer Buchpreis. Kim de Horizon definiert sich als non-binär, genau wie auch die Erzählfigur, die sich mit der eigenen Kindheit und der Familiengeschichte befasst. Pascal Fournier.
Was geschieht, wenn gesellschaftliche Normen gebrochen werden, wenn über Gewalt nicht gesprochen wird, fragt die Jury am Anfang ihrer Begründung und stellt dann fest, Kim de Horizon verwandelt Erfahrung in Literatur, und zwar eigene Erfahrung wie auch die von Mutter, Großmutter und der Frauen davor. Dafür probiere Kim de Horizon verschiedene Sprachen, Stimmen und Register aus, ohne eine Antwort zu geben. Ganz ähnlich hatte im Oktober auch die Jury des Deutschen Buchpreises ihre Entscheidung für Kim de Horizon begründet.
In Los Angeles sind die Ehren-Oscars verliehen worden. Der Schauspieler Michael J. Fox wurde dabei für seine humanitären Verdienste bei der Finanzierung der Parkinson-Forschung ausgezeichnet. Der 61-Jährige leidet seit über 30 Jahren an Parkinson und hat eine Stiftung gegründet, mit der er umgerechnet rund 1 Milliarde Euro für die Forschung sammelte. Fox wurde vor allem durch seine Rolle in den Zurück in die Zukunft-Filmen berühmt. Außerdem erhielten der australische Regisseur Peter Weir, die US-Songwriterin Diane Warren und die französische Filmemacherin Özan Palsy jeweils einen Ehren-Oscar. 70 Jahre nach ihrer Errichtung rückt die niedersächsische KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen immer häufiger ins Visier von Rechtsextremisten. Die Angriffe nahmen zu und erreichten eine neue Qualität, sagte die Leiterin der Gedenkstätte Elke Gryglewski der katholischen Nachrichtenagentur. Dazu trügen auch die sozialen Medien bei. So hätte es in diesem Jahr 2 Fälle gegeben, in denen Rechtsextreme Fotos auf dem Gelände gemacht und in den sozialen Medien gepostet hätten. Die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen wurde am 30. November 1952 errichtet, als bundesweit erste ihrer Art. Ein 2007 eröffnetes Dokumentationszentrum gibt Auskunft über die Geschichte des Lagers.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Antonio Vivaldi ist einer der bedeutendsten Komponisten des Barock. Vor allem seine Instrumentalwerke sind bekannt, allen voran die 4 Jahreszeiten, brillante, virtuose, effektvolle Konzerti. Vor etwa 100 Jahren wurden zahlreiche Opernkompositionen von Antonio Vivaldi entdeckt, gefunden. Und sie zeigen, wie vielfältig der Komponist war. Er, der Vielschreiber, er hat wohl doch sehr, sehr viele Opern auch komponiert. Das jedenfalls kann man in seinen Briefen lesen. Eine dieser Opern ist Il Giustino. Das Stück hatte am Abend in der Staatsoper unter den Linden Premiere. Susanne Krieger war dabei, ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Krieger, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Stück wird selten gespielt. Vor ein paar Wochen haben wir hier in Fazit über eine Aufführung dieser Oper im Barocktheater im schwedischen Drottningholm gesprochen. Ich denke, es ist aber trotzdem sinnvoll, zunächst ein paar Takte zum Inhalt des Werkes zu sagen. Worum geht's denn in der Oper?
Naja, zunächst muss man erstmal sagen, zu Zeiten von Vivaldi hatte die Oper in erster Linie eine Aufgabe, nämlich zu unterhalten und das möglichst mit spektakulärer Bühnenshow. Es gab unheimlich viele Opernhäuser in der Zeit in Venedig und dann auch in Rom, wo diese Oper entstanden ist. Und natürlich wollten alle im Gespräch bleiben und ganz viel Geld damit verdienen. Und ganz wichtig waren da die Sängerstars. Und das ist im Giustino nicht anders. Da steht am Anfang die Krönung von Anastasio zum Kaiser und gleichzeitig will er seine Hochzeit mit Arianna feiern. Und mitten in diesen Feierlichkeiten taucht ein Bote auf, der ihm mitteilt, dass Vitaliano sein Reich bedroht und einmarschieren will. Er macht aber auch ein Friedensangebot, nämlich er würde die Waffen ruhen lassen, wenn er die Frau Arianna, also Anastasios Frau, bekommen kann. Gleichzeitig in einer anderen Szene träumt jetzt unsere Titelfigur, ein armer Bauer, Giustino, von einem ruhmreichen Leben. Prompt erscheint im Traum ihm die Schicksalsgöttin Fortuna und die sagt ihm, was sie tun soll, um dieses Leben eben zu bekommen. Und er zieht los und eine erste Gelegenheit bietet sich sofort. Er muss eine Prinzessin vor einem Ungeheuer retten und schon geht sozusagen die Geschichte los. Also es geht um sehr männlich-archaische Helden, um Frauen, die ebenso kämpferisch wie liebend sich zeigen, um Drachen, Macht und Götter, also alles, was eben dieses Bühnenshow haben soll.
Also Liebe, Intrigen, Irrungen, Verwirrungen, Gewalt, Krieg, alles drin. Die tschechische Regisseurin Barbara Horáková hat Gesang studiert eigentlich. Sie hat aber auch bereits zahlreiche Opern inszeniert. Mit welcher Idee hat sie denn jetzt Il Giustino in Szene gesetzt?
Also ich fand das sehr unterhaltsam. Sie überspitzt eben das, was bei Vivaldi noch so archaisch ist, sehr ins Satirische. Also so, sie nimmt das so ein bisschen aufs Korn und zeigt zum Beispiel einen sehr selbstverliebten Anastasio, den Herrscher, der tänzelt so durchs Leben. Also er ist eher so weiblich und sonstig in seinem eigenen Glanz. Und als es wirklich ernst wird und es um seine Frau geht, bricht er unter der Last des Schwertes schier zusammen, kann man sagen. Also er ist auch gar nicht so richtig bereit zu kämpfen. Auf der anderen Seite zeigt Horáková die sehr starken Frauenfiguren, die schaffen es nämlich zu kämpfen und für sich einzustehen und die Zügel in die Hand zu nehmen und überbieten sozusagen. Also ich finde das schon sehr modern, auch bei Vivaldi angelegt. Und über dem Ganzen, also auf der Bühne, schwebt so ein Rad, das Rad der Fortuna, der Schicksalsgöttin, das dreht sich mal als Schatten auf der Leinwand, mal schwebt es auch von der Decke herunter. Und was mir sehr gut gefallen hat, sie übernimmt sozusagen die antike Bühnenmechanik, ne? Also die Kulissen kommen hinein, von der Seite hinein und wieder heraus. Also es sind sehr einfache Spielereien, die aber sehr wirkungsvoll eingesetzt werden dort.
Also typisch so ein bisschen das Barocktheater, also auch mit der Maschinerie, mit der Theatermaschinerie zu spielen.
Genau.
Lassen Sie uns mal über die Musik sprechen, Frau Krieger. Der Dirigent René Jacobs hat an der Berliner Staatsoper schon zahlreiche Barockopern dirigiert. Gespielt hat er dann dabei auch immer mit dem fabelhaften Ensemble Akademie für alte Musik. Wir wollen jetzt einfach mal zur Einstimmung auch ein paar Takte hören, eine Arie aus dieser Oper Il Giustino mit der Akademie für alte Musik Berlin und dem Dirigenten René Jacobs. Barockopern, die können ja mit endlosen Da Capo-Arien auch mal ziemlich länglich klingen. Wie war denn dieser Abend musikalisch, Frau Krieger? Ich vermute mal, doch ziemlich abwechslungsreich auch.
Tatsächlich, also nicht nur durch die Szene, sondern auch durch das Musikalische. Also René Jacobs fasst wirklich die Musik so schön zusammen. Die Sängerinnen und Sänger, wir haben gerade Katharina Kaspar gehört als Arianna. Daneben die zwei Countertenöre, allen voran Raffaele P. als Anastasio. Der hat wunderbar, wunderschön gesungen, sehr ausdrucksstark. Aber auch die Titelfigur Giustino, gesungen von Christophe Dumont. Also es nimmt sich keiner was. Also es ist ein ganz tolles Ensemble aus ganz vielen individuellen Solisten und es wird wunderbar begleitet vom Orchester unter der Leitung von René Jacobs.
Also alles in allem klingt das ziemlich zauberhaft. Wäre das Ihr Fazit?
Das ist mein Fazit, absolut. Es war ein sehr unterhaltsamer und sehr schöner musikalischer Abend.
Antonio Vivaldis Il Giustino an der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Inszeniert von Barbara Horáková, dirigiert von René Jacobs und rezensiert von Susanne Krieger. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.
Heute ist die 55. Ausgabe der Art Cologne, der größten deutschen Kunstmesse, zu Ende gegangen. Sie war offenbar ein großer Erfolg, wie die Messe in ihrem Abschlussbericht gemeldet hat. Mehr als 43.000 Besucher, viele Verkäufe, beste Stimmung. Alles also fast schon so wie in Vor-Corona-Zeiten. Doch auch der Kunstmarkt wird von den zahlreichen Krisen und Debatten nicht verschont, die die Welt derzeit beschäftigen, vom Klimawandel bis zur Energiekrise. Nach der Affäre um den Berliner Großgaleristen Johann König muss sich die Kunstszene auch öffentlich fragen lassen, wie sie eigentlich mit Frauen umgeht. Me Too in der Kunstszene. Als besonders fortschrittlich hat sich der Kunstbetrieb in diesen Fragen bislang jedenfalls nicht gezeigt. Heute, am letzten Tag, wollte die Messe daher ein Zeichen setzen mit mehreren Podiumsdiskussionen zu Critical Zones, zu den kritischen Zonen des Kunstbetriebes und wie man ihn in Zukunft klimafreundlicher, sozialer und auch frauenfreundlicher machen könnte. Carsten Probst, Sie haben diese Diskussion verfolgt. Bewegt sich denn etwas in den Galerien, in Museen Richtung Klimafreundlichkeit, Richtung Diversität und soziale Ausrichtung?
Ja, Herr Röcke, ich glaube, es bewegt sich etwas, aber nur langsam und eigentlich auch nicht so richtig aus eigenem Antrieb heraus. Es muss schon sehr viel gesellschaftlicher Druck aufgebaut werden und das beschrieb auch Till Fellrath, der Co-Direktor des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin, ganz eindrücklich heute zu Beginn der Sendung und sagte dazu:
Es gibt halt so ein bisschen diese Verwaltungsmentalität und es gibt auch nicht wirklich einen finanziellen Druck oder einen Anreiz, sondern man ist dann eher so ein bisschen ein Verwalter. Es ist ja eigentlich egal, so in 10, 20 Jahren, ja, ich setze mich halt dahin und irgendwie geht es halt doch immer weiter. Und insofern finde ich schon wichtig, da so einen Druck aufzubauen.
Dazu muss man sagen, Herr Röcke, man war heute bei diesen Diskussionen ganz unter sich. Also zum Beispiel waren keine Klimaaktivisten dabei, die in den letzten Wochen ja gerade Museen weltweit auch zur Bühne für den Klimaprotest gemacht haben, was natürlich auch keiner der anwesenden Museumsleute für wirklich gut befunden hat. Da war eigentlich der dänische Künstler Tue Greenford der Einzige, der meinte, man müsse sich doch auch schon mal mit den Anliegen der Aktivisten auseinandersetzen, um zu sehen, dass es einen echten Widerspruch gäbe zwischen der Ausstellung zum Beispiel berühmter schöner Landschaftsgemälde und der Ökobilanz des internationalen Kunstbetriebes mit seinem Leihverkehr und den Tourismus-Events.
Wurde denn deutlich, welche Maßnahmen die Museen ergriffen haben oder ergreifen, um in dieser Richtung voranzukommen?
Also für den Ausstellungsbetrieb in Deutschland kann man sicherlich sagen, dass der internationale Leihverkehr für Ausstellungen zum Beispiel viel weniger geworden ist, aber das sind teilweise auch noch die Folgen der Corona-Zeit. Yilmaz Givio vom Museum Ludwig in Köln sagte dann, sein Haus sei jetzt das erste Museum in Deutschland mit einer Kuratorin für ökologische Fragen, was auch immer das jetzt konkret bedeutet. Aber das sind insgesamt eher so solche symbolischen Benennungen und Dinge, mit denen man im Museumsbetrieb ja eigentlich immer relativ schnell bei der Hand ist. Und das gibt Givio auch unumwunden zu. Er sagt, er verstehe überhaupt nicht, warum man jetzt ausgerechnet immer auf die Museen schaue. Es gäbe doch viel größere Klimasünder. Till Fellrath vom Hamburger Bahnhof war da schon ein bisschen problembewusster. Er meinte immerhin, jeder kleine Beitrag an Energieeinsparungen zählt doch heute auch für jeden privaten Haushalt und der Kulturbetrieb könne dadurch auch Vorbildwirkung haben. Er möchte jetzt immerhin die Klimatisierung der sogenannten Riekhallen aufheben. Das ist so ein 300 Meter langer Anbau zum Hamburger Bahnhof in Berlin. Dort wird nur Gegenwartskunst gezeigt. Das ginge immerhin auch ohne Klimatisierung, sagt Fellrath. Und wie sich die Galerien, die privaten Häuser dazu verhalten, das konnte man zumindest indirekt raushören aus einem Beitrag des Galeristen Christian Jarmuschek, der sagte, der Kunstmarkt sei von ganz bestimmten Vorstellungen der Kunden geprägt, wie Kunst eben präsentiert werden solle, sonst funktioniert das Geschäft nicht. Mit anderen Worten, dieser ganze Aufwand, der da getrieben wird, was die Ausstellungsarchitektur und so weiter anbelangt, der ändert sich erst, wenn sich die Kunstkäuferinnen auch ein Stück weit ändern.
Ein zweites großes Thema, die Abhängigkeitsverhältnisse im Kunstbetrieb. Das Beispiel des Galeristen Johann König ging vor einigen Wochen durch die Presse. Er soll sich Künstlerinnen und Mitarbeiterinnen unangemessen genähert haben. Hat das die Szene irgendwie aufgeschreckt oder sagt man, auch das war ja wohl zu hören, so ein Verhalten war immer Teil des Geschäfts?
Ja, also ich glaube, auf offener Bühne würde heute keiner mehr sagen, das ist Teil des Geschäfts. Und Christian Jarmuschek, den ich eben schon erwähnte, der auch im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Galerien sitzt, der sagte sogar, er könne sich auch eine Frauenquote für den ganzen Kunstbetrieb ohne weiteres vorstellen. Aber die entscheidenden Dinge, Herr Röcke, die spielen sich ja eigentlich auch nicht direkt auf der sichtbaren Ebene ab. Die Galeristin Petra Martinetz aus Köln zum Beispiel, Inhaberin einer, ja, ich würde sagen, mittelgroßen Galerie, berichtet von der systemischen Familienfeindlichkeit des Kunstmarktes, die sich gerade für Künstlerinnen erheblich auswirkt. Und sie sagte:
Also ich habe sehr viele Künstlerinnen, ich habe mehr Künstlerinnen wie Künstler. Und alle Künstlerinnen haben keine Kinder bei mir und haben das auch ganz fix entschieden, weil sie Angst davor haben, dass die Karriere vorbei ist. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen toxisch, ne, wenn man echt dafür das aufgibt. Aber keiner von denen.
Herr Röcke, das ist etwas, was ich selber bestätigen kann von zahlreichen Künstlerinnen, die ich kenne und die viele Jahre Seelenqualen leiden, weil sie ab einem bestimmten Alter glauben, sie müssten sich jetzt zwischen Kinderwunsch und Karriere als Künstlerin entscheiden. Und zwar deshalb, weil es ihnen auch immer wieder von Galeristinnen so gesteckt wird. Wenn du ein Kind hast, war es das mit deiner Karriere. Und bei so einem vorsintflutlichen Berufsverständnis ist es natürlich auch kein Wunder, wenn dann Frauen implizit immer auch mal spontan irgendwie angefasst werden können.
Das klingt gar nicht gut, Herr Probst. Die gesammelten Krisen lassen die Kunst und auch die Diskussion um die Kunst zusehends politischer werden. Das war ja auch auf der Documenta zu sehen. Wie verhält sich denn der Kunstmarkt dazu?
Ja, also die Documenta sollte eigentlich auch direkt nochmal Thema sein bei diesen Runden heute. Bei der Documenta ging es ja vor allem um Antisemitismusvorwürfe und fast mehr als um Kunst. Diese Debatte wurde jetzt leider abgesagt, weil einige TeilnehmerInnen wegen des Bahnunglücks bei Hannover nicht anreisen konnten. Aber zwischenzeitlich war ja immer mal wieder behauptet worden, es hätte keinen Antisemitismus auf der Documenta gegeben, wenn der Kunstmarkt mehr Einfluss auf die Auswahl der Künstler gehabt hätte, weil eben der Kunstmarkt sozusagen sich in dieser Hinsicht selbst bereinigt. Also der Markt als Korrektiv für die politischen Verwerfungen. Das war so ein wenig der Unterton. Dazu gab es heute einen schönen Satz in der Diskussion. Der Kunstmarkt ist kein Nachfragemarkt, sondern ein Angebotsmarkt. Und das heißt mit anderen Worten, der Kunstmarkt wird nur so viel politische Debatte zulassen, wie es ihm selbst und seinen Verkaufszahlen nützt.
Der Abschlusstag der Kunstmesse Art Cologne mit Podiumsdiskussion zu Critical Zones. Vielen Dank an Carsten Probst.
Sehr gern.
Seit 2017 wird das Stück Die Vögel von Waidi Muawad international gespielt. Eine Romeo und Julia-Variante, eine Liebe zwischen einer Araberin und einem Juden. Dieses Stück wurde zum Beispiel in den USA gespielt, in Jerusalem und jetzt auch in München. Aber dort hat eine Aufführung der Vögel für Einsprüche gesorgt, und zwar der Vorwurf steht im Raum Antisemitismus. Heute nun war deswegen geplant eine Aufführung, eine Sonderaufführung mit anschließender Diskussion. Und mein Kollege Michael Watzke hat diese Veranstaltung am Sonntagmittag eigentlich besuchen wollen, aber Überraschung, die Aufführung hat nicht stattgefunden. Trotz einer Absage waren Sie dort, Herr Watzke. Was haben Sie denn erlebt vor den Toren des Metropoltheaters?
Ich habe etwa 30 Menschen erlebt, die trotzdem gekommen sind. Manche wussten, dass die Vorstellung abgesagt wurde, sind aber trotzdem gekommen. Manche waren überrascht und dann auch enttäuscht. Etwa die Hälfte dieser 30 Zuschauer oder Zuschauer, die es gerne gewesen wären, waren Jüdinnen und Juden, die gesagt haben, dieses Stück sei sogar schon in Tel Aviv und Sie haben es erwähnt, in Jerusalem gespielt worden, habe dort hervorragende Kritiken etwa von der renommierten israelischen Tageszeitung Haaretz bekommen. Die anderen nicht-jüdischen Zuschauer, das waren zum Beispiel Petra Piloti, eine Architektin aus München, die sagt, das Stück sei eine herzzerreißende Liebesgeschichte. Sie war bei der Premiere vor einigen Wochen im Metropoltheater dabei. Sie sagt, das Stück behandle den Nahostkonflikt als Familiendrama.
Ich finde, dass es ein eher versöhnendes Stück ist, dass es auf den Irrsinn von religiösem Fundamentalismus hinweist, welcher Couleur auch immer, dass es diese Konflikte darstellt, aber keineswegs antisemitisch. Und ich finde es eine Frechheit, dass Leute, die dieser großartigen Inszenierung und großartigen schauspielerischen Leistung Beifall zollen, dann als Antisemiten bezeichnet werden. Also wir zum Beispiel, die wir geklatscht haben.
Petra Peloti bezieht sich hier auf Michael Movcin, den Vorstand des Verbandes jüdischer Studenten in Bayern. Der hat das Stück gesehen und als verletzend und antisemitisch bezeichnet. Und er hat sich über den Applaus und das, Zitat, Gelächter des Publikums beschwert. Das relativiere den Holocaust und stelle Jüdinnen und Juden in einer unsäglichen Form dar, so Movcin. Das Stück solle weder in München noch in Deutschland gespielt werden. Sie haben es erwähnt, Die Vögel ist seit 2017 weltweit mehr als 2 Dutzend Mal inszeniert worden. In Deutschland zum Beispiel in Stuttgart und Köln. Die dortige Inszenierung hat der Deutschlandfunk gelobt in seiner Theaterkritik und es als Theaterstück der Stunde bezeichnet.
Waren denn auch Mitarbeiter des Theaters oder Mitglieder des Ensembles vor Ort?
Nein, es war keiner da. Das haben viele Anwesende kritisiert, dass die Türen verschlossen waren. Manche haben gesagt, die knicken ein. Aber Jochen Schölch, der Intendant des Metropoltheaters und Regisseur des Stückes, sagt, er habe die heutige Vorstellung abgesagt, um die Gemüter zu beruhigen, um zu deeskalieren, um sein Ensemble vor Anfeindungen zu schützen, auch um nochmal mit Kritikern über einzelne Textpassagen zu reden. Ich habe heute mit ihm telefoniert und er hat gesagt, das Stück sei ausgesetzt, aber nicht abgesetzt.
Natürlich nicht, weil ich lasse ja nicht, es kann ja nicht eine Studierendengruppe entscheiden, ob das Metropoltheater Stücke spielt oder nicht. Das ist ja eine Forderung der Studierenden zu sagen, dass dieses Stück überhaupt nicht mehr gespielt werden darf. Und da, finde ich, ist jetzt jedes Maß überschritten. Und jetzt müssen wir erstmal wieder in einen ruhigen und sachlichen Diskurs kommen. Und dem setze ich meine Schauspieler nicht aus, dass bevor das passiert, zeigen wir das Stück jetzt erstmal nicht.
Ich hatte den Eindruck, dass Schölch sich mehr Rückhalt erhofft, dass er erwartet, dass sowohl Menschen aus der Kulturszene als auch aus der Politik stärker für die Freiheit der Kunst und für die Meinungsfreiheit eintreten und den Antisemitismusvorwurf zurückweisen, unter dem das Metropoltheater jetzt steht. Denn es geht ja auch um die Förderung für das kleine Theater. Das wird von der Stadt München finanziell unterstützt mit jährlich etwa 500.000 Euro. Die studentischen Kritiker hatten das Kulturreferat aufgefordert, diese Unterstützung einzustellen. Der Münchner Stadtrat hat allerdings deutlich gemacht, dass das vorerst nicht zur Debatte stehe, schon gar nicht vor einer Auseinandersetzung und Prüfung der Vorwürfe. Das Metropoltheater vor den Toren Münchens hat einen hervorragenden Ruf. Es ist mehrfach als bestes Off-Theater in Deutschland ausgezeichnet worden, also als Theater der freien Szene. Und ich merke, dass dieses kleine Theater sich sehr unwohl fühlt dabei, jetzt möglicherweise in das Rampenlicht einer Debatte insgesamt über Antisemitismus in Deutschland zu rücken. Denn da gehören wir nicht hin, sagt Jochen Schölch.
Das kann man unmittelbar nachvollziehen, Herr Watzke. Das Theater, der Intendant Jochen Schölch, hat die jüdischen Studierenden, die das Stück kritisiert hatten, zu einer Diskussionsveranstaltung jetzt heute Mittag eingeladen. Aber diese Veranstaltung wurde abgesagt. Mit welcher Begründung?
Die Studenten haben gesagt, sie wollen, wenn, dann ein Treffen auf neutralem Boden, Zitat. Und Ludwig Spänle, der frühere bayerische Kunst- und Kultusminister und jetziger Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, hat mir heute in einem Interview Folgendes gesagt.
Ich habe darauf hingewiesen zunächst einmal, dass man die Einwendungen der jungen Leute sehr ernst nehmen sollte. Das ist ja zunächst anders beantwortet worden. Also was mich etwas überrascht hat, war die Äußerung des ansonsten von mir wirklich geschätzten Altoberbürgermeisters Christian Ude, der den jungen jüdischen Vertretern da unterstellt hat, sie würden im Umfeld des Erinnerns an die Reichsburg-Rumnacht für Krawall sorgen.
Christian Ude, den Ludwig Spänle hier erwähnt, hat tatsächlich nicht von Krawall gesprochen, sondern er hat gesagt, den jüdischen Studierenden gehe es darum, Zitat, ein Reizthema zum 9. November zu veröffentlichen und nicht darum, sich ernsthaft mit einem Kunstwerk auseinanderzusetzen. Die Studenten erhalten Unterstützung von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München, auch von RIAS, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Bayern, deren Leiterin Annette Seidel-Apache kritisiert, dass das Stück eine Gleichsetzung und Verharmlosung der Shoah fördere. Und, was für ein Theater wie das Metropoltheater auch nicht unwichtig ist, auch die Münchner Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden hat sich für eine, zumindest eine Aussetzung, möglicherweise sogar aber eine Absetzung dieses Theaterstücks eingesetzt.
Ja, wie kann es denn jetzt weitergehen, Herr Watzke? Glauben Sie, dass das Stück in nächster Zeit wieder auf dem Spielplan des Metropoltheaters stehen wird und also aufgeführt werden wird?
Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man es wirklich zensiert, denn das würde ein Signal in die Kunst- und Kulturwelt setzen, das wirklich sehr seltsam wäre. Denn nochmal, dieses Stück ist nicht erst heute uraufgeführt worden, sondern es läuft seit 5 Jahren. Es hat so viele gute Kritiken bekommen. Es hat auch in der jüdischen Szene, auch in den jüdischen Gemeinden in Deutschland sehr viel Rückhalt. Da gibt es sehr viel Lob für dieses Stück, dass es einfühlsam und sehr authentisch den Konflikt behandle und auch inszeniert worden sei. Also dass man das jetzt absetzt, dann müsste man sich die Frage stellen, wie geht man in Zukunft damit um? Wird dann eine Stelle eingerichtet, die solche Stücke zensiert? Wer sitzt in einer solchen Stelle? Und die Frage ist tatsächlich, wollen wir das? Hat auch der Intendant und Regisseur des Metropoltheaters Jochen Schölch gesagt. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Metropoltheater vielleicht mit leichten Änderungen, aber in Zukunft dieses Stück weiter zeigen wird.
Das Theaterstück Die Vögel von Waidi Muawad, die Antisemitismusvorwürfe nicht gegen die Aufführung, nicht gegen die Interpretation, die Inszenierung, sondern die Vorwürfe gegenüber diesem Stück an sich, das schon weltweit gespielt wurde. Die Hintergründe zu dieser Münchner Geschichte, Die Hintergründe hat uns Michael Watzke erläutert. Dankeschön.
Gern.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von und mit Klaus Pokatzki.
Es ist ein Wunder, so verheißt uns die Süddeutsche Zeitung, dass die USA vielleicht doch noch nicht endgültig verloren sind. Nicht endgültig. Die gemäßigten Republikaner haben gut abgeschnitten. Die von Trump unterstützten Republikaner der Wahllüge haben im Vergleich deutlich schlechter abgeschnitten, fasst Christian Zaschke die sogenannten Midterms-Ergebnisse zusammen, bei denen ja nicht nur Gouverneursposten sowie Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus vergeben werden, sondern auch die Posten der Generalstaatsanwälte und Innenminister der Bundesstaaten. Nicht ein einziger der republikanischen Trump-Fans wurde in eine solche Funktion gewählt, ruft der New York-Korrespondent der Süddeutschen erleichtert aus. Doch die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben ja noch andere Möglichkeiten. Sie werden am Wahlrecht herumdoktern, das Wählen erschweren und, wo immer möglich, am Willen der Mehrheit vorbeiregieren. Denn das taten sie vorher schon, aber sie haben diese Bemühungen deutlich intensiviert. Per Brief zu wählen wird in republikanischen Staaten immer schwieriger, weil das vor allem Demokraten tun. Und so sollte es eben in wahren Demokratien garantiert nicht sein. Die Reportagen und Dokus werde ich mir ansehen, sagt Dietrich Schulze-Marmeling im Interview mit der Tageszeitung Taz zur Fußballweltmeisterschaft in Katar, einem Land, in dem sich Donald Trump sicherlich wohlfühlen würde. Ich werde weiterhin Fußball konsumieren, aber anders, meint der Journalist, der ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Boykottiert Katar 2022«. Sein Tipp für alle Fußballfans: Die Entscheidung Katars, eine WM auszurichten, war stark politisch motiviert. Man kann aber trotzdem Zuschauer sein. Das haben wir an vielen Protesten in deutschen Stadien in den letzten Wochen gesehen. Ich weiß nicht, ob es schon mal so große Bekundungen pro Menschenrechte in Deutschland im Fußball gegeben hat. Also dürfen wir dann doch ein wenig anfeuern. Wir müssen mehr reden über Stimmbelastung, erklärt uns da Fatma Said, wie wir mit unserem Lautorgan umzugehen haben. Wenn es mit der Stimme nicht gut geht, schämt man sich, sagt die ägyptische Sopranistin im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Oft liegt der Grund aber außerhalb von uns. Die Stimme ist sehr leicht beeinflussbar, durch Emotionales, auch durch das Wetter, durch hormonelle Einflüsse oder eben durch ein aufwühlendes Fußballspiel. Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag ist der 1933 in Metz geborene Filmemacher Jean-Marie Stroop in seinem Haus am Genfersee gestorben. Lesen wir im Tagesspiegel eine traurige Nachricht. Stroop drehte die meisten seiner Filme mit seiner Frau Danielle Huillier. Nach ihrem Tod 2006 machte er alleine weiter und konnte noch 20 Projekte realisieren. Sein Werk wird in der Süddeutschen gewürdigt. Diese Filme sind jeder gewöhnlichen Vorstellung von Literaturverfilmung konträr. Auf eine entschiedene, konsequente, aber spielerische Weise. Durch eine Lust am Text, aus der sie entstanden und die sie beim Zuschauen vermitteln. Sie haben Achtung vor dem Text, reagieren auf seine Schwingungen, Rhythmen, schreibt Fritz Göttler. In den 60er Jahren lebte Jean-Marie Stroop lange in München, als Schwabing das Zentrum des jungen deutschen Films war. Ein Revolutionär ist der Nachruf von Fritz Göttler überschrieben. Die Leitgedanken im Leben von Jean-Marie Stroop beschreibt er so: Die französische Literatur und Kultur, eine eigentümliche Beziehung zur katholischen Kirche, ein strikter Antifaschismus.
Klaus Pokatzki mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.